بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Liebe Geschwister, ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich weiß, wir haben jetzt eine gewisse Zeit nichts voneinander gehört. Es tut mir auch sehr leid. Und ja, ich möchte unbedingt jetzt mir kurz die Zeit nehmen für einen Podcast, weil ich auch weiß, dass viele darauf warten. Das weiß ich sehr zu schätzen. Es macht mich sehr demütig und dankbar. Also, Bismillahirrahmanirrahim. Es ist ein Brief aus den Briefen, unter den Briefen von Imam Rabbani, Qussi Ruh. Es ist ein sehr, sehr schöner Brief. Ich empfehle euch, diesen Podcast, also diesen Brief, euch des Öfteren mal anzuhören. Je öfter ihr zuhört, desto mehr werdet ihr verstehen. Denn diese Worte sind schillerndes Licht. Denn diese Worte sind die Worte von Imam Rabbani. Und er ist ein Ozean. Er ist ein Ozean des Lichtmeeres. Also er ist ein Lichtmeer. Er ist ein Lichtmeer. Denn er ist einer der Erben des Propheten, a.s. Rasulullah sagt, أَكْرِمُوا الْعُلَمَاءَ فَإِنَّهُمْ وَرَثَةِ الْأَنْبِيَاءِ فَمَنْ أَكْرَمَهُمْ فَقَدْ أَكْرَمَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Ehrt die Gelehrten, sie sind die Erben der Propheten. Wer sie ehrt, ehrt Allah und seinen Gesandten. Seine Hadith. Was für eine große Gabe ist es, dass wir uns hier versammeln dürfen, obwohl wir voneinander weit entfernt sind, dass wir diese Worte aussprechen, lesen und hören dürfen und dass wir an sie glauben dürfen. Alhamdulillah. Deswegen Alhamdulillah ala din al-Islam wa ala tawfiq al-Iman wa ala hidayat al-Rahman. Das ist die Dua für die Dankbarkeit, für den Glauben. Wer diese Dua spricht, der hat Dankbarkeit für den Iman ausgesprochen. Wenn man für etwas dankbar ist, so wird Allah diese Dinge, diese Sache vermehren. Nun, der Iman vermehrt sich nicht, aber er wird stärker. Zweiter Band, 33. Brief. Dieser Brief wurde an Muhammad Salih Gulabi geschrieben. Er behandelt, dass jede Tat des Geliebten zu lieben ist und gar die Leiden, die der Geliebte zufügt, süßer sind als seine Wohltaten. Ebenfalls behandelt er, dass der Lobpreis, Hamd, höher ist als der Dank, Shukr. Jeglicher Lobpreis gebührt Allah dem Erhabenen. Der Friede sei mit seinen erwählten Dienern. Mein lieber Bruder Mevlana Muhammad Salih, wisse, dass der Geliebte in den Augen des Liebenden, sogar in der Realität, zu allen Zeiten und in allen Zuständen, geliebt wird. Er wird geliebt, auch wenn er Leid zufügt. Er wird geliebt, auch wenn er Gutes tut. Bei den meisten derer, die mit der Gabe der Liebe geehrt wurden und den Geschmack der Liebe verspüren, vermehrt sich ihre Liebe, wenn sie Wohltaten des Geliebten empfangen. Oder aber ihre Liebe ändert sich sowohl bei seiner Kränkung als auch bei seinen Wohltaten nicht. Es gibt aber sehr wenige unter den Liebenden, deren Liebe zunimmt, wenn der Geliebte sie kränkt. Um diese wertvollste Gabe zu erlangen, muss gut über den Geliebten gedacht werden. Selbst wenn der Geliebte sein Messer an die Kehle des Liebenden setzt und jeden Körperteil in Stücke reißt, muss der Liebende wissen, dass dies gut für ihn ist und dies als große Wohltat und Glückseligkeit betrachten. Wenn ein solches positives Denken erreicht wird, wird keine einzige Handlung des Geliebten als übel empfunden und die Person wird geehrt mit der wesenshaften Liebe, al-Muhabbatu al-Zatiyya, also der Liebe zum Wesen Allahs. Ausschließlich das göttliche Wesen, also Allah selbst, zu lieben, ohne irgendeine Eigenschaft, Beziehung, Perspektive dazwischen, ist einzig dem Geliebten des Herrn der Welten, Friede sei mit ihm, sallallahu alaihi wasallam, vorbehalten. Denjenigen, die mit einer solchen Liebe geehrt werden, bereiten die Schmerzen, die der Geliebte zufügt, größeren Genuss und Erleichterung als seine Wohltaten. Ich nehme an, dass diese Stufe höher ist, als die Stufe der Zufriedenheit, Rida. Derjenige auf der Stufe der Zufriedenheit sieht den vom Geliebten zugefügten Schmerz nicht als unangenehm an. Derjenige auf dieser Stufe jedoch findet Genuss am Schmerz. Je mehr das Leid, das der Geliebte zufügt, zunimmt, desto mehr nehmen die Erleichterung und Freude des Liebenden zu. Sind sich diese beiden denn ähnlich? Da der Geliebte in den Augen des Liebenden sogar in der Realität zu allen Zeiten und in allen Zuständen geliebt wird, ist er in den Augen des Liebenden und sogar in der Realität ein Geliebter. Er wird zu jeder Zeit und bei jeder Handlung gelobt und gepriesen. Der Liebende lobt immer sowohl das Leid, das er zufügt, als auch seine Gaben. Daher ist es richtig, dass die wahrhaftigen Liebenden sagen, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ala kulli hal. Wer in Momenten der Bedrücktheit und der Freude immer lobpreist, wird zu den Lobpreisenden gezählt werden. Vielleicht ist genau das der Grund, warum das Lobpreisen haben wertvoller als der Dank Schukr ist. Beim Danken sind nämlich die Gaben des Geliebten vor Augen, die wiederum aus seinen Eigenschaften und sogar seinen Taten entstehen. Bei der Lobpreisung jedoch ist der Geliebte selbst vor Augen, das heißt sein Wesen, seine Eigenschaft, seine Taten, seine Gaben und sein Zufügen von Leid. Sie alle werden geliebt und gelobt. Die Leiden, die Allah der Erhabene einem zufügt, sind nämlich ebenso schön wie seine Gaben. Wie man sieht, ist der Lobpreis Hamd die höchste Form des Lobes und zeigt die Schönheit am kompaktesten. Sowohl bei Freude als auch bei Bedrücktheit wird gelobpreist. Dank, Schukr jedoch erfolgt in Zeiten der Wohlgaben und ist nicht andauernd. Wenn keine Gaben mehr bleiben und die Güte endet, bleibt auch kein Dank mehr. Frage: In einigen Briefen habt ihr geschrieben, dass die Stufe der Zufriedenheit höher sei als das Lieben und die Stufe der Liebe. Jetzt aber sagt ihr, dass die Stufe der Liebe höher sei als die Stufe der Zufriedenheit. Wie können diese zwei Aussagen miteinander in Einklang gebracht werden? Antwort: Die Stufe der Liebe, von der wir jetzt sprechen, unterscheidet sich von der Stufe der Liebe, die wir zuvor in jenen Briefen beschrieben haben. In der vorher beschriebenen Liebe gab es auch andere Bindungen und Auffassungen, gleich ob in geringem oder großem Maße. Jene Liebe bezeichnen sie zwar ebenfalls als wesenshafte Liebe und sehen sie einzig und allein als Liebe zu ihm an, doch sie ist nicht ausschließlich die Liebe zum göttlichen Wesen, zu ihm selbst. Denn sie können sich nicht davon befreien, auch andere Dinge zu sehen, als die Bindungen, die in jener Stufe der Liebe sind. Auf dieser nun beschriebenen Stufe jedoch gibt es keinerlei Bindungen und keine andere Auffassung mehr. In einigen Briefen sagten wir ja, dass es über der Stufe der Zufriedenheit einen Weg gibt, der einzig dem letzten der Propheten, sallallahu alaihi wasallam, vorbehalten ist, und dass niemand sonst diese Stufe überqueren kann. Allah Ta'ala allein kennt die Wahrheit und die Essenz von allem. Es soll auch gewusst werden, dass wenn irgendwas dem äußeren Zahir, also der Triebseele, dem Körper, widerlich erscheint, dies nicht bedeutet, dass es auch dem inneren Batin, dem Herzen, missfällt. Die Tatsache, dass es dem Anschein nach bitter ist, schließt nicht aus, dass es in Wirklichkeit süß ist. Denn sie haben die Gestalt und Erscheinung eines Gotteskenners, der die Vollkommenheit erreicht hat, wie alle anderen bleiben lassen. Die menschlichen Eigenschaften haben sie ihm nicht genommen. So haben sie seine Vollkommenheit vor den Augen der anderen verborgen. Damit wurde gewährleistet, dass die Welt ein Ort der Prüfung und Erfahrung ist. Diejenigen, die auf dem rechten Pfad sind und jene, die vom Weg abgekommen sind, sind vermischt und ähneln einander. Die Erscheinung und die Gestalt des vollkommenen Gotteskenners sind im Vergleich zu seinem Inneren und seinem Kern genauso wie die Bindung des Menschen zu seiner Kleidung, die er trägt. Welchen Wert hat die Kleidung im Vergleich zum Wert des Menschen? Genauso verhält es sich mit dem Wert seiner äußeren Form im Vergleich zu seiner Wirklichkeit. Unwissende Menschen sehen die äußere Form des Gotteskenners als einen Berg und denken, sie sei wie ihre eigenen Formen und Erscheinungen ohne Wirklichkeit und Kern. Daher lehnen sie diese Großen ab und glauben nicht an sie. Sie können von ihnen keinen Nutzen empfangen und bleiben beraubt. Möge Allah der Erhabene jenen Erlösung gewähren, die auf dem rechten Weg schreiten und Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam Folge leisten. Amin. Der obige Brief von Imam Rabbani ist eine umfassende Antwort auf die Wahhabiten. An vielen Stellen des wahhabitischen Buches namens Fathul Majid, beispielsweise auf Seite 503, heißt es, die Propheten und sogar alle Lebenden, um Bittgebete zu bitten, ist erlaubt. Für die Totenbittgebete zu sprechen ist erlaubt, doch von Totenbittgebete zu erbitten wurde verboten. Allah der Erhabene sagt, von demjenigen, der nicht hören und antworten kann, etwas zu erbitten, ist Schirk. Die Toten und jene in der Ferne hören nicht und antworten nicht. Keiner der Prophetengefährten und der Gelehrten kam zum Grab der Propheten a.s. und bat um etwas. Wir haben lange und ausführlich im zweiten Abschnitt unter dem 17. Kapitel dargelegt, dass diese Worte falsch und verleumderisch sind. Im Buch Der jüngste Tag und das Jenseits, im Abschnitt Ratschlag an den Muslim, haben wir dies mit Belegen und Beispielen bewiesen. Alle edlen Gefährten waren höher als alle Gottesfreunde. Sie alle hatten die Liebe zum göttlichen Wesen erlangt und waren zufrieden mit dem Schicksal und der Bestimmung Allahs des Erhabenen. Sie empfanden auch Genuss von den Leiden und Schwierigkeiten, die ihnen widerfuhren. Daher baten sie weder die Toten noch die Lebenden um Bittgebete und Fürsprache, um Dinge loszuwerden, die sie bedrückten. Sie sprachen Bittgebete für die Befreiung von Kranken, von Krankheiten, die sie am Gottesdienst, am Dschihad und an der Arbeit hinderten. Während die ehrwürdigen Omar, Uthman, Ali, Hassan und Hussein, radiallahu anhum ajma'in, zu Märtyrern wurden, genossen sie diese Bestimmung Allahs des Erhabenen und erbaten daher keine Hilfe von der gesegneten Seele des Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam. Hätten sie dies gewollt, so hätte der Gesandte Allahs dies gewiss vernommen und sie mittels eines Bittgebets oder direkt selbst gerettet. Die Hadithe besagen, dass er im Grab hört, und die edlen Gefährten berichten von seinen Wundern nach seinem Ableben. Wenn Allah der Erhabene mit seinen Dienern Mitleid hatte, erschuf er Beglaubigungswunder, Mu'jiza und Kerama, damit sie diese Propheten und Gottesfreunde kennen und von ihnen spirituelle Erkenntnisse, Faith, erlangen, indem sie an diese glauben, sie lieben und ihnen Respekt entgegenbringen. Da in der Zeit der Prophetengefährten und der Gefährtennachfolger die Herzen strahlend rein waren, erkannten die Muslime die Gottesfreunde auf Anhieb und erlangten von ihnen spirituelle Erkenntnisse. Es bestand keine Erfordernis für die Erschaffung von Wundertaten, also Keramat. Je weiter man sich von der Zeit des Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, entfernte, desto mehr nahmen Neuerungen, Sünden und Übeltaten zu und deren Finsternis verdunkelte die Herzen. Daher erschuf Allah der Erhabene viele Wundertaten, um seine Freunde bekannt zu machen, und nur so konnten die Menschen von ihrer Unachtsamkeit erwachen und von den Gottesfreunden spirituelle Erkenntnisse erlangen. Dass bei einem Gottesfreund viele Wundertaten bezeugt werden, bedeutet nicht, dass er höher ist als andere Gottesfreunde. Also, ich habe jetzt nicht dazwischen funken wollen. Falls du diesen Brief mehrmals hören möchtest, tu das unbedingt. Je öfter du diesen Brief dir anhörst, desto besser wirst du ihn verstehen, desto mehr Licht wirst du aus dem gesegneten Herzen des Imam Rabbani empfangen und desto mehr wirst du auch daran glauben, was hier drinnen gerade vorgelesen wurde, was hier steht. Den Inhalt wirst du damit besser begreifen, weil du dann selbst am eigenen Leibe spüren wirst, dass Licht in dein Herz fließt. Und dann weißt du spätestens dann, das hier ist die Wahrheit. Inshallah wird mir das auch vergönnt. Und ja, also gut über Allah denken. Wenn etwas passiert, das ist gut für mich. So wie Ismail a.s. Das Messer stand an seiner Kehle, nicht wahr? Was sagte er? Er sagte, oh Vater, bevor du anfängst, meine Kehle aufzuschlitzen, binde mich gut fest. Denn wenn ich aus Menschlichkeit heraus, ohne Bewusstsein, ohne es zu wollen, aus Reflex mich dagegen wehre, so würde ich mich schämen, denn das ist Allahs Urteil gegenüber einer Respektlosigkeit. So binde mich fest, sodass ich diese Respektlosigkeit nicht begehe, während du mich aufschlitzt. Das sagte Ismail a.s. Liebe Freunde, das ist ein Prophet. Ja, also das sagt ja alles. Ne? Also das ist die Stufe. Und Imam Rabbani hat diesen Brief geschrieben. Imam Rabbani hat an einem einzigen Tag 3 Söhne verloren. Und er sagte nur, alles, was der Geliebte tut, ist geliebt. Also alles, was Allah tut, ist schön. Diese Menschen empfinden Genuss am Schmerz. Natürlich sind sie immer noch Menschen. Es tut weh, aber sie empfinden dabei Genuss. Ja, die Sahaba, radiallahu anhu, sie hatten solche Schwierigkeiten, aber sie empfanden dabei auch Genuss. Warum? Weil alles, was Allah tut, für sie geliebt war. Ahmed Yekdes, rahimahullah, reiste nach Indien, um den Sohn von Imam Rabbani, dessen Brief wir jetzt gelesen haben, zu treffen, Hajjah Muhammad Masum, rahimahullah. Hajjah Muhammad Masum, rahimahullah, wollte sein Schüler werden. So war er mit der Karawane unterwegs. Unterwegs kamen Räuber und brachten seine Familie um. Seine Töchter, seine Kinder, seine Ehefrau. Alle auf einen Schlag. Er ging in eine Ecke und sprach nur die Istighfar. Die Menschen sagten, geht's dir gut? Du hast gerade deine gesamte Familie verloren und du sitzt hier, als wäre nichts geschehen. Er sagte, diese Dinge sind unvermeidbar. Das ist das Urteil Allahs. Alles, was man tun kann, ist Sabr zu haben. Diese Menschen empfinden Genuss am Urteil Allahs. Warum? Weil sie wissen, es ist Allahs Urteil. Sie lieben Allah. Sie lieben Allah so sehr, dass dieser Schmerz für sie schön ist. Weil sie ihn mehr lieben als sich selbst. So sind die Evliya, liebe Freunde. Daran sehen wir, wie weit sind wir davon entfernt. Und wisst ihr, das zu erkennen an und für sich, ist eine so große Gabe, dass wir sagen dürfen, wie weit sind wir von der Stufe der großen Evliya entfernt. Dieser Satz ist eine große Gunst Allahs, die gewährt er nicht jedem. Rabi'atul Adwiya, rahimahullah, zum Beispiel, ne? Eine der größten Frauen, die jemals gelebt haben. Höher als 1 Milliarden Männer. Höher als 99% aller Männer. Rabi'atul Adwiya, rahimahullah. Oder rahmatullahi alaiha. Sie hatte tagelang nichts gegessen. Sie hatte Hunger. Immerhin ist sie noch ein Mensch. Dann klopfte es an die Tür. Sie wartete erst. Und dann machte sie auf. Da war Essen. Irgendein Muslim hat an sie gedacht und ihr Essen gebracht. Dann wollte sie in die Küche, um etwas zu holen. Als sie zurückkam, sah sie, dass eine Katze den Teller umkippte und das Essen war auf dem Boden, also konnte man nicht mehr essen. Und dann ging sie in die Küche. Dann wollte sie Wasser trinken. Sie hatte nämlich Wasser geholt. Und dann ließ sie den Becher fallen und auch das Wasser war weg. Und dann sagte sie, ja Rabbi, ich bin ein schwacher Mensch. Ich kann nicht so viel ertragen. Dann hörte sie eine Stimme, die sagte, oh Rabia, wenn du möchtest, lege ich dir die Welt und alle ihre Gaben zu Füßen. Oh Rabia, du entscheidest dich weiterhin für meine Liebe. Aber beides kriegst du nicht. Sie sagte, ja Rabbi, halte alles fern von mir, das mich von dir fernhält. Das ist eine sehr hohe Stufe und darf nicht missverstanden werden, gerade in unserer Zeit. Das bedeutet nicht, dass wir, wenn wir viel haben, Allah nicht lieben dürfen oder können. Das sind zwei verschiedene Dinge. Und es sind verschiedene Zeiten, in denen wir leben. Rabi'atul Adwiya, rahimahullahi alaiha, hat eine ganz besondere Beziehung zu Allah, dem Erhabenen. Sie entschied sich für die Enthaltsamkeit. Das ist ein Weg zu Allah, dem Erhabenen. Sie sagte, ich habe jetzt vergessen, wie das hieß, aber irgendwas mit Nähen oder Stricken, jeden Tag meinen Unterhalt verdient. Ich habe nie 2 Goldmünzen an einem Tag verdient. Weil ich fürchtete, dass der zweite mich Allah vergessen lässt. Es ist tatsächlich so, also je mehr man hat, desto mehr vergisst man Allah. Aber wir leben in der Endzeit. Heute ist es sehr wichtig, wohlhabend zu sein, Geld zu haben. Wieso ist das wichtig? Um sich zu schützen. Um seinen Iman zu schützen, um seine Rechte zu schützen, um seine Würde zu schützen, seine Familie zu schützen. Geld ist eine Waffe. Also macht euch diesbezüglich keine Schuldgefühle. Der Islam ist nicht wie andere Wege. Es ist legitim. Man darf haben, so viel man will. Man darf besitzen, man darf verdienen. Aber man darf sie halt nur nicht ins Herz legen. Und, also so sagen die Gelehrten. Die Gelehrten sagen, man darf verdienen, aber nicht in sein Herz legen. Gut, liebe Geschwister. Schön, euch wieder gehört zu haben. Also, ich höre ja eigentlich nichts, ne? Dann bis zum nächsten Mal. Wassalam.